Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag auf der 102,6 bei Radio Free FM. Die Plattform, heute geht es um Kunsthandwerk. Es geht um eine Zeitschrift und es geht um den Macher der Zeitschrift, der ist ja mit 58 Jahren noch, ja, wie soll ich sagen, sich überlegt hat, nochmal beruflich umzuorientieren und aus einem Verlag heraus mit gesicherten angestellten Job eine eigene, ja, sag mal, Verlagslinie zu machen und hier heute eine Zeitung zu veröffentlichen, die weltweit anerkannt und gelesen wird. Da kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall ist mein Studiogast heute der Herr Reinhold Ludwig. Hallo Herr Ludwig, herzlich willkommen hier bei der Plattform. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, ja, ich freue mich. Vielen Dank.
Mein Name ist Michael Trost und wir sprechen jetzt eine Stunde natürlich über Sie, Herr Ludwig, über Ihre, ja, sagen wir, lange Erfahrung als Redakteur, als Chefredakteur. Wollen natürlich ein bisschen wissen, wie es dann zu dem Entschluss gekommen ist, dass Sie sich verselbstständigen und dann eine Zeitung, die schon mal in den 80er, 90er Jahren existiert hatte, wieder aufzugreifen und alles mehr dazu. Ich würde es vorschlagen, damit die Hörer ein klein bisschen mehr über Sie erfahren, schon mal wissen, wer Sie denn überhaupt sind. Machen wir einfach mal eine ganz kurze Vorstellrunde, wenn Sie vielleicht einfach so in Kürze das Wichtigste zu sich erzählen, damit die Hörer schon mal wissen, wer sie sind, wer denn heute mir hier gegenübersteht.
Ja, ich bin 1948 in Unterfranken geboren, in einem kleinen Ort, und habe dann Schriftsetzer gelernt in Markt Heidenfeld am Main, weil mir das Thema Schreiben, Schrift, ich habe immer gern gelesen und das war für mich so eine Idee, vielleicht mit dem Geistigen und Handwerklichen gemeinsam in Kontakt zu kommen. Man muss sich vorstellen, die Zeit 1962, es gab noch die Technik mit Bleisatz und mit Buchdruck, wie sie zur Zeit von Johannes Gutenberg, der um 1500 Drucken mit beweglichen Lettern erfunden hatte. Mit dieser Technik haben wir noch gearbeitet. Also es gab Setzkästen, es gab Bleibuchstaben, man musste mit der Hand die einzelnen Buchstaben zusammenfügen und davon wurden dann Zeitschriften gedruckt. Es gab zwar auch schon Maschinensatz, aber die ganzen Korrekturen wurden per Hand ausgeführt. Mhm. Und was faszinierend ist, dass in dieser Zeit, in der ich den Beruf gelernt habe, da gab es noch keine Digitalisierung. Und innerhalb der nächsten 50 Jahre hat sich mehr gewandelt als in den 5 Jahrhunderten zuvor. Mhm. Und man hat mir schon in der Berufsschule gesagt, wahrscheinlich, liebe Schüler, werdet ihr diesen Beruf nicht bis zum Lebensende ausüben können. Und so gesehen habe ich mich dann nach meiner Lehre und einigen 2 Jahren Gesellenzeit habe ich mich mit einem Freund zusammen nochmal aufgemacht und an eine mittlere Reife nachgeholt, also an einer Fachschule und dann das Fachabitur und ein Studium begonnen. Und ich habe dann studiert in Stuttgart an der Fachhochschule für Druck und Verlagswesen und habe dann 1976 das Studium abgeschlossen. Und dann kam jemand aus Ulm nach Stuttgart gefahren, mit dem ich mich getroffen habe. Und der hat gesagt, wir suchen dringend einen Mitarbeiter für unsere Redaktion und für die Produktion der Zeitschrift, unserer Zeitschriften. Und dieser Herr Nitschke, hieß er, war beim Ebner Verlag. Und so bin ich zum Ebner Verlag nach Ulm gekommen. Mhm. Und das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, aber ich war insgesamt 30 Jahre in dem Verlag tätig.
Das ist schon eine Zeit und das ist dann natürlich die Zeit, in der es von der rein mechanischen Setzarbeit dann den Umstieg auf die komplett, ja, computerbasierte Aufbereitung, Publishing dann gegeben hat. Das heißt, Sie haben eigentlich diesen Umschwung voll und ganz ja dann miterlebt.
Genau, als ich beim Ebner Verlag angefangen habe, gab es schon den sogenannten Lichtsatz. Da wurde mit einer Art Schreibmaschine wurden Lochbänder beschrieben und die wurden dann umgesetzt in Schrift, die man aus Folien ausschneiden konnte. Und dann gab es Monteure, aber das habe ich nicht gemacht, sondern das war in der Technik. Diese Monteure haben dann diese Folien zusammenmontiert zu Druckseiten und dann wurden Druckplatten gemacht und wurde davon gedruckt. Also das war dann schon nicht mehr Bleisatz, sondern es war dann schon Fotosatz, hat es dann geheißen. Mhm. Und aber man musste noch Lithos machen lassen, also es gab noch Bilder, die dann in die Lithoanstalt gebracht werden mussten. Die wurden dann umgewandelt in Druckdaten. Und es war also so eine Zwischenstufe. Und heute werden ja die Zeitschriften komplett am Computer gemacht, also mit Mac hauptsächlich. Und das ist immer für mich ein Wunder, wenn man sich überlegt, dass ich noch mit Lettern gesetzt habe. Und wenn ich sehe, welche Wunder da heute passieren, man gibt seine Korrekturen ein, die Gestaltung. Mein Sohn macht die Gestaltung der Zeitschrift Art Aurea in Berlin und wir können über Skype zusammen kommunizieren. Wir müssen nicht mal mehr zusammensitzen.
Das heißt, da hat sich, was das Arbeiten angeht, die Zeit wesentlich einfach, ja, wie soll ich mal sagen, vereinfacht oder beziehungsweise auch natürlich die Möglichkeit, Zeitungen zu erstellen, ist viel schneller möglich, viel unkomplizierter, der Aufwand ist viel geringer geworden und die Freude wahrscheinlich am kreativen Part dadurch größer, weil das Handwerkliche, das, was da ist, umzusetzen, nicht mehr so aufwendig ist und die Gestaltungsmöglichkeit mit Grafik und mit all den technischen Möglichkeiten, die man heute hat, eben wahrscheinlich eine ganz andere, eine viel größere.
Ja, man darf auch diese Zeit mit Blei nicht idealisieren. Die Menschen sind auch davon krank geworden, wenn sie ein ganzes Leben als Schriftsetzer gearbeitet haben mit Bleibuchstaben. Das war nicht unbedingt für die Gesundheit förderlich. Und ich bin schon sehr dankbar. Wobei das Thema Kunst und Handwerk hat mich dann doch wieder begleitet. Als ich beim Ebner Verlag war, sind eines Tages, es gab dort eine Zeitschrift, für die ich verantwortlich war, die hieß Schmuck und Uhren. Und es gab dort auch in der Zeit einen Wandel von der mechanischen Uhr zur Quarzuhr und dann aber auch wieder eine Rückbesinnung auf die mechanische Uhr. Also das war auch eine sehr spannende Zeit. Also erstmal weg von der Technik, vom Handwerk, vom Industriellen hin zu einer vollautomatisierten Fertigung von Quarzuhren und dann durch Sammler, die sich für das Thema Mechanik interessiert haben, die all die Uhren aus den Geschäften, die teilweise aufgegeben worden sind, für ganz wenig Geld gekauft haben, und dann damit wieder eine Renaissance der Mechanikuhr eingeleitet haben. Auch diese Zeit war total spannend.
Das heißt, es hat sich nicht nur auf dem Gebiet der Drucktechnik sehr viel verändert, sondern es hat sich auch im, naja, das hat weniger mit Kultur, aber im technischen, kulturnahen oder technischen, ja, es hat was mit Design, es hat was mit Zeitgefühl wahrscheinlich auch zu tun, im doppelsten Sinne. Und in diesem Gebiet, auf diesem Gebiet, der hat sich auch eben einmal technisch, anders auch designmäßig und ja, ich sag mal einfach ära-mäßig auch vieles bewegt.
Genau, also es gab zwei Branchen, die wir in dieser Zeitschrift vertreten haben. Das eine war die Uhrenbranche. Dort ist durch die Entwicklung der Quarzuhr, die die Japaner perfektioniert haben, obwohl sie in Deutschland erfunden worden ist, sind große Uhrenfirmen in Deutschland und in der Schweiz also mussten schließen. Es gab am Anfang dieser Phase gab es 80.000 Uhrmacher in der Schweiz. Und als die nach einigen Jahren wurden die Hälfte dieser Uhrmacher entlassen, weil die mechanischen Uhren nicht mehr verkauft werden konnten.
Ja. Weil Sie es gerade sagen, die Zeit der Quarzuhren, dann denke ich auch so an die Zeit mit den Quarzuhren, mit der LED, mit der LCD-Anzeige.
Genau.
Und dann datiere ich das ungefähr 1975 rum, wenn ich das richtig so einschätze, in den 70er Jahren.
Genau, ich habe 1976 beim Ebner Verlag angefangen. da war die Quarzuhr am Aufblühen und der Niedergang der mechanischen Uhr.
Ja, ja.
Und 10 Jahre später, 1986, hat dann die Renaissance der mechanischen Uhr im großen Stil begonnen.
Ja.
Es gab Firmen in der Schweiz, die hatten schon ihre Maschinen, ihre mechanischen Maschinen eingepackt, um die nach Russland zu liefern oder in die Sowjetunion. Und plötzlich sind die Werke nachgefragt worden von Sammlern. Und dann sind die Maschinen wieder aufgestellt worden. Und dann haben die wieder angefangen, ihre alten mechanischen Uhren zu produzieren. Mhm. Und haben wieder händeringend Uhrmacher gesucht, die sie 10 Jahre zuvor entlassen hatten.
Ja, das erinnert mich so ein klein bisschen fast an die Thematik Vinylschallplatte, die ja auch schon mal völlig verschwunden war. Und jetzt aus Gründen, naja, ich weiß nicht, das ist einfach weg von der totalen digitalen Welt mit nur noch mit Stream zurück zum klassischen Vinyl, dann hat man was handsam. Also es erinnert mich
es ein ist eine Liebhaberei auch.
Ja,
die
ja.
Menschen entdecken plötzlich, dass etwas, eine Qualität, die mal da war,
ja.
dass die verloren geht durch eine technische Weiterentwicklung.
Mhm.
Und sowas Ähnliches fand auch in der Schmuckindustrie statt. Deutschland war der größte Schmuckproduzent der Welt in den 70er Jahren. Und die Firmen, es gab Firmen mit 2000 Mitarbeitern in Pforzheim beispielsweise oder auch in Idar-Oberstein, wo die, die Schleifer waren, die Schleifindustrie war, gab es Firmen, die hatten nach dem Krieg 2000 Diamantschleifer.
2000, ja.
Und in den und als ich da angefangen habe, beim Ebner Verlag, war das Ganze noch vollkommen intakt.
Ja.
Aber 10 Jahre später, so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, hat ein Sterben der Firmen stattgefunden, weil Schmuck viel billiger in Asien produziert worden ist.
Mhm.
Und es gab dann, das hat dann zur Gründung der Zeitschrift Art Aurea geführt, gab es Goldschmiede, die an Werkkunstschulen und an Fachhochschulen für Gestaltung ausgebildet worden sind. Gibt es zum Beispiel in Pforzheim eine oder es gibt eine Klasse für Goldschmiede an der Akademie der Bildenden Künste in München.
Mhm.
Und die haben sich überhaupt nicht vertreten gefühlt von den Zeitschriften, die den Industrieschmuck propagiert hatten.
Mhm.
Und eines Tages kamen Goldschmiede aus München nach Ulm. Die haben alle Zeitschriften abgeklappert. Es gab 3 Fachzeitschriften für den Bereich. Und die kamen auch in unser Büro und haben gesagt, also Herr Ludwig, wir brauchen eine Zeitschrift für Schmuckkunst.
Mhm.
Wir haben Redakteure oder Autoren dafür. Wir haben Fotografen, die ihnen Bilder liefern. Und für mich war das erstmal eine komplett fremde Welt. Ich wusste überhaupt nichts davon. Ich hatte eigentlich nur den Pforzheimer und Schwäbisch Gmünder und Idar-Obersteiner Industrieschmuck kennengelernt.
Mhm.
Und dann ging ich auf eine Ausstellung, um mir das auch mal anzugucken. Und da war der Sohn von Otto Dix, der war Goldschmied. Und der hat damit ausgestellt. Und dann haben noch einige andere Schmuckkünstler ausgestellt.
Mhm.
Und ich war so perplex von dieser Formensprache, von dieser Lebendigkeit, von der Ästhetik, die sich da geäußert hat, dass ich zu unserem Verlag gegangen bin, also zu unserem Geschäftsführer und habe gesagt, also Herr Nitschke, da gibt es eine ganz neue Bewegung, da sind hunderte Goldschmiede, die brauchen eine Zeitschrift für Schmuckkunst.
Mhm.
Und der Herr Nitschke hat mir damals vertraut und hat gesagt, wenn Sie das meinen, wir können ja mal einen Versuch wagen. Und dann haben wir die Zeitschrift gedruckt und der Anlass war dann zu einer Ausstellung in München im Künstlerhaus am Lehnbachplatz, gab es eine Goldschmiedeausstellung und wir hatten 1000 Hefte dahin geliefert und am nächsten Tag waren alle Hefte verkauft.
Also das ist jetzt genau die Art Aurea in der ersten Version.
Das war die Art Aurea, genau, das war die Art Aurea.
Und Sie haben es, glaube ich, gesagt, aber es war dann Mitte der 80er Jahre, oder wann war dann der erste?
1985 ist die erste Ausgabe von Art Aurea erschienen.
Ja, genau, das heißt 85 erste Ausgabe, Aurea hat irgendwie, das klingt glaube ich nach Gold irgendwie, ne?
Was genau, dahinter, die goldene, es gibt zum Beispiel in Rom ein Haus, das heißt Domus Aurea, das goldene Haus, es stammt aus der Antike. Und also Aurea steht für Gold, für das Goldene.
Ja, das heißt, hier kommt schon ein bisschen in die kunsthandwerklichen oder in dem Fall der Einfluss von diesem Fall von Gold und Kunst, Goldschmied irgendwo dann auch ein bisschen im Namen zum Ausdruck.
Genau.
Ja, also 1985 der erste Wurf, Sie haben erkannt, da gibt's was, Sie haben Zugang, eine Erlaubnis bekommen, in der Richtung was zu machen und dann kam die Zeitung.
Also der Verlag war da sehr tolerant und auch experimentierfreudig, kann man heute sagen. Und dann sind diese Zeitschriften erschienen. Und es war natürlich am Ende des Jahres, war da noch kein großer wirtschaftlicher Erfolg da. Das kostet ja auch was, auch wenn man Abonnenten hat. Aber ich kann mich erinnern, dass der Herr Ebner persönlich gesagt hat, eine Zeitschrift, die in so kurzer Zeit so viele Abonnenten bekommt, also es war innerhalb von wenigen, also Monaten oder von einem knappen Jahr, waren es über 1000 Abonnenten, die geben wir nicht gleich auf. Das könnte ja auch sich weiterentwickeln. Und was vielleicht noch wichtig ist, dass wir nicht nur eine Zeitschrift für Schmuckkunst gemacht haben, sondern mir war auch ein ganzheitlicher Ansatz wichtig. Durch Zufall habe ich in dieser Zeit einen Ethnologen kennengelernt und der sagt, das, was heute passiert in der Schmuckkunst, das hat sehr viel damit zu tun, wie sich die Völker, wie sich naive Kulturen mit Schmuck befassen. So gesehen hat er dann Beiträge ins Heft gebracht über Kulturen in Thailand, in Afrika. Und damit hat das Heft auch einen ganz eigenständigen Charakter bekommen. Also es war nie nur eine Zeitschrift für Kunsthandwerk, sondern die Spannbreite war von Kunst über Schmuckkunst oder Keramikkunst, Studioglas, bis hin eben zu ethnologischen Themen.
Wobei ja verschiedene Ethnien oder beziehungsweise verschiedene Völker auch wieder ihre eigene Kunst wahrscheinlich mitbringen, die sie in dem Kontext, also nicht nur, dass sie dann die Völker, sondern wahrscheinlich auch deren Kunst beleuchten konnten. Das heißt, bestimmte Völker haben ja bestimmte Handfertigkeiten, wahrscheinlich auch bestimmte Materialien, die eben dann nur in ihrem Umfeld verarbeitet und bearbeitet werden, nämlich an, was dann auch eben wieder Stoff liefert sozusagen.
Oder? Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja.
Während bei uns in unserer Kultur das Thema Schmuck gar nicht als Kunst gesehen worden ist, auch durch diese industrielle Fertigung, hat in vielen naiven Kulturen ist Schmuck die elementarste Kunst überhaupt. Und hat auch mit jeder anderen Art von Kunst zu tun, hat auch mit den Ritualen dieser Menschen zu tun, dieser Völker. Es hat mit den Festen zu tun, so wie sie feiern, dass sie ihren Prachtschmuck anlegen, dann zu bestimmten Gelegenheiten. Aber davon gibt es ja auch bei uns noch Reste, wenn man zum Beispiel an den Trachtenschmuck denkt in unseren Breiten. Aber die neue Schmuckkunst hatte noch eine ganz andere Motivation. Die Idee war eigentlich zu sagen, wir sind nicht nur Handwerker, sondern warum soll nicht ein Schmuckstück, nur weil es klein ist, nicht auch ein Kunstobjekt sein? Also das Streben nach Anerkennung, nach künstlerischer Anerkennung, das war eine ganz starke Motivation dieser Bewegung damals. Und es war aber auch schon die Kritik an dem oberflächlichen Konsum, an dem Luxuskonsum, an der Massenfertigung war damit auch schon verbunden. Also es war auch auf der einen Seite eine Rückkehr zum künstlerisch-handwerklichen, wie es vielleicht in der Renaissance noch in Europa war, wo ein Goldschmied gleichberechtigt neben einem Maler ein Künstler auch sein konnte.
Ja. Und auf jeden Fall, die Zeitung hat dann also an Bandbreite gewonnen. Das heißt, Sie haben nicht nur ausschließlich eine Kunstzeitung, sondern Sie haben einfach eine Zeitung, die sich mit, wie Sie schon gesagt haben, mit Ethnologien, mit Trends wahrscheinlich kulturellen, also mit allem, was irgendwo so in der Kunsthandwerksgeschichte, Szene und eben in der Welt letztendlich irgendwo relevant ist, haben Sie sich dann da befasst.
Genau.
Also eine gewisse Breite. Und wie viele Menschen arbeiten an sowas dann eigentlich?
Ja, also es war eigentlich so, dass wir immer ein kleines Team waren und die Zeitschrift, dadurch, dass sie nicht trotzdem, wir hatten dann mal in der Spitze 6.000 Abonnements, also ja, auch wir hatten Leser in Amerika, in Asien, also man kann sagen fast überall auf der Welt. Trotzdem, die Versandkosten sind hoch, die Druckkosten sind hoch und so gesehen waren nie sehr viele Leute bei uns daran beschäftigt. Ja. Und ich musste oft auch an Wochenenden arbeiten, habe auch Ausstellungen besucht, mit Künstlern mich getroffen. Ich habe auch damals die damals wichtigen Künstler kennengelernt. Das war dann auch eine sehr starke, wie soll ich sagen, es waren starke Eindrücke. Einen Friedrich Begger in Düsseldorf, der war Professor an der Hochschule, an Fachhochschule in Düsseldorf. Der hatte eine Sammlung von Galet-Vasen zum Beispiel. Ja. Der hat Kunst gesammelt mit seiner Frau zusammen. Der hatte Originale von Mark Rothko und Günter Uecker in seiner Wohnung hängen. Und damit hat sich für mich auch eine unglaubliche kulturelle Welt erschlossen. Mhm. Und oder ich habe den Alessandro Mendini persönlich kennengelernt und Antonio Citterio, große italienische Architekten und Designer. Und so gesehen war das immer sehr reich und trotzdem war immer ein wahnsinniger Druck da. Ein Verlag muss natürlich auch Geld verdienen. Und das ist dann passiert, als wir diese Zeitschrift Kronos gemacht haben.
Mhm. Ja. Aber Kunst, Handwerk und Kunst ist ja, glaube ich, auch noch wesentlich mehr. Und da wollten Sie, glaube ich, ein bisschen noch dazu sagen, was das eigentlich alles umfasst, welche Breite das dann auch hat und ja, gerne, was ja, es alles geht.
Also es ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, dass das heutige Kunsthandwerk, dass dieser Begriff nicht immer ganz das umfasst, was die Gestalter in diesem Bereich machen und was sie, wie sie sich auch selber verstehen. Also viele, ich sage jetzt mal Künstler, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, würden sich nicht gerne als Kunsthandwerker bezeichnen.
Ah, ja.
Und zwar hat es den Grund, dass Kunsthandwerk als eine in unserer Gesellschaft jedenfalls, speziell in Deutschland, in anderen Ländern ist es durchaus anders, aber eine eher drittklassige oder zweit- oder drittklassige Kunst, ganz zu Unrecht natürlich, angesehen wird. Mhm. Es gibt zum Beispiel die Museen, die es in Deutschland für Kunsthandwerk gibt, die haben sich in den letzten Jahrzehnten, viele davon haben sich umbenannt in Museen für angewandte Kunst. Also in Frankfurt zum Beispiel, das nennt sich Museum für angewandte Kunst. Auch es gibt auch in Köln ein Museum für angewandte Kunst. In München die Akademie, es gibt in der neuen Sammlung eine große Goldschmiedesammlung, aber die würden sich auch nicht als Kunsthandwerkssammlung bezeichnen, sondern das ist eben ein Teil der neuen Sammlung und der Pinakothek der Moderne. Mhm. Und es ist einer der großen Höhepunkte für die Schmuckkunst ist die jährliche Ausstellung auf der Handwerksmesse, die nennt sich Schmuck. Und dort bewerben sich ca. 700-800 Schmuckgestalter aus der ganzen Welt, um in dieser Ausstellung vertreten zu sein. Und gleichzeitig findet eben auch in der Rotunde von der Pinakothek der Moderne eine Einzelausstellung mit einem der großen Künstler dieser Szene statt. Mhm. Und das ist natürlich für diese Kultur wichtig, dass sie eben nicht nur als zweitklassiges Kunsthandwerk betrachtet wird, wobei ich, wie gesagt, sage, es gibt ganz fantastische Kunsthandwerker, die auch dazu stehen und die will ich damit nicht abwerten.
Mhm. Ja, generell das Thema Kunsthandwerk ist, glaube ich, heute auch wieder auf einem aufsteigenden oder auf einem Ast, wo dann ja mehr Interesse oder auch vielleicht mehr Künstler da sind. Also ich hatte jetzt hier auch in den Sendungen im letzten halben Jahr verschiedene im Bereich Kunsthandwerk aktive Menschen und habe das Gefühl, dass in der Richtung ja einfach wieder mehr vielleicht an Beteiligung oder ein Leben ist. Ich habe gelernt, dass zum Beispiel Neu-Ulm einen großen Kunsthandwerksmarkt gibt, der auch wohl sehr viel Zuspruch findet und steigende Anzahl von Teilnehmern oder Ausstellern und Besuchern. Also dieser Themenkreis weg, sagen wir, von Industrieprodukten, weg von einer, ja, sagen wir mal, ohne vielleicht die menschliche Geschichte, die dahinter steckt, und ohne die Individualität, die vielleicht dahinter steckt. Also da gibt es eine gewisse Rückbesinnung auch, so ähnlich wie wir das vorher mit Schallplatten vielleicht angesprochen haben. Und so wieder zurück auch zu individueller Kunst, die handgemacht ist. Also wirklich da richtig, dass der Trend ein bisschen einfach in die Richtung auch geht.
Genau, also das ist auf jeden Fall richtig. Und davon werden wir auch zum Teil getragen und inspiriert. Mhm. Man muss als Hintergrund eigentlich vielleicht mal so ein bisschen historisch, kulturhistorisch ausholen. Es gab schon im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Industrialisierung, Bewegungen, die sich gegen die Industrieproduktion gewandt haben, weil sie damals zu einer Verarmung der Arbeiterschaft geführt haben, speziell in England, aber auch in ganz Europa. Und da gab es diese sogenannte Arts and Crafts Bewegung. Die Protagonisten waren einer der Protagonisten hieß William Morris, ja, der dann Werkstätten gegründet hat, Manufakturen gegründet hat, um eigentlich wieder genau, also nicht das seelenlose Industrieprodukt dem Vorschub zu geben, sondern den Menschen wieder Dinge an die Hand zu geben, die Leben hatten, die geschmiedet waren, die künstlerische Inhalte in sich bargen. Und jetzt, um auf unsere heutige, oder ich will vielleicht noch sagen, also diese Arts and Crafts Bewegung hat den Jugendstil geprägt um die Jahrhundertwende. Sie hat auch das Art Deco geprägt und sie hat auch vorher schon das Bauhaus in Deutschland mitgeprägt.
Oh ja,
also auch dort wurde die Einheit von Kunst und Handwerk, also es gab die Werkstätten mit den Meistern, die Meisterwerkstätten, und es gab die Künstler, die haben zusammengearbeitet. Es gab auch eine Gleichberechtigung zwischen diesen Kategorien, weil im Grunde genommen die Kunst natürlich durch verschiedene Entwicklungen so eine überragende Rolle spielt. Große Auktionen versteigern Kunstwerke für zig Millionen. Und da kann das Handwerk mit seinen bescheidenen Möglichkeiten nicht mitmachen. Aber ich habe zum Beispiel in der ersten Ausgabe von Art Aurea einen Text veröffentlicht von Franz Rickert. Und zwar aus dem Jahr 1948, lustigerweise mein Geburtsjahr. Und da möchte ich gern mal zitieren, worum es damals gegangen ist. Und ich glaube, das ist heute noch fast aktueller, wenn man diese ganzen Skandale sieht in der Massenproduktion, in den Schlachtfabriken von Tönnies und so weiter. So gesehen sind diese Dinge vielleicht heute nach wie vor vielleicht aktueller denn je und führen vielleicht auch zu dieser Rückbesinnung auf bestimmte handwerkliche Dinge.
Ja.
Also Franz Rickert hat eben geschrieben, kann Handwerk im Zeitalter der Industrie noch eine Bedeutung haben? Es möchte nicht so scheinen, denn die Industrie hat die praktischen Aufgaben des Handwerks auf allen Gebieten übernommen. Damit hat das Handwerk seine wirtschaftliche und technische Bedeutung verloren. Für den Kaufmann ist das Handwerk eine überlebte Wirtschaftsform, für den Techniker ist es eine veraltete Produktionsmethode. Beide sehen im Handwerk keine Zukunft. Der Künstler und der künstlerisch interessierte Mensch sehen im Handwerk ein verlorenes Paradies, dessen Verlust beklagenswert ist, aber als unwiderruflich erscheint. Rickert hat dann geschrieben, wir wollen das Handwerk aber in einem ganz anderen Sinne sehen. Wir müssen uns nämlich fragen, welche Faktoren geistiger Natur verkörperte der Handwerker in den vergangenen Jahrhunderten. Und können diese geistigen Faktoren in unserer Zeit eine Bedeutung haben? Mhm. In unserer Zeit der immer weiter fortschreitenden Teilung und Spezialisierung auf allen Gebieten der Arbeit und des ganzen Lebens bedeutet das handwerkliche Arbeiten noch eine der wenigen Möglichkeiten, eine Aufgabe in ihrer Gesamtheit zu erfassen und durchzuführen. Also das erscheint mir sehr wichtig zu sein, dass auf der einen Seite das Publikum auf solchen Märkten oder von Goldschmieden oder Keramikern oder Glaskünstlern merkt, da ist einfach eine ganz andere Haltung dahinter. Mhm. Das heißt, der Gestalter macht etwas mit Freude, er muss es entwerfen, es steckt im Grunde genommen sein ganzer Lebensentwurf darin, seine ganze Entwicklung als Mensch, und das spüren die Menschen. Und es ist einfach was vollkommen anderes als die falschen Versprechungen, die teilweise Industrieprodukte bergen. Mhm. Die sagen, wenn sie das große Auto fahren, dann sind sie ein besserer Mensch oder dann sind sie glücklicher, was ja letztlich nicht stimmt. Ja? Man verpestet nur ein bisschen mehr die Umwelt. Also ich glaube, dass aus dem Grund auch eine Rückbesinnung stattfindet. Aber ob das natürlich ausreicht, um die große Kurve für die Gesellschaft zu kriegen, das wird man sehen.
Ja, also auf jeden Fall, es kommt momentan Ihnen bzw. der Zeitung entgegen. Und vielleicht müssen wir ein bisschen jetzt darauf eingehen. Sie haben, weil Sie gesehen haben, Sie machen damit, also es läuft, Sie machen damit auch tolle Kontakte, Sie lernen viele Leute kennen. Es hat Ihnen dann Freude gemacht. Aber der Verlag hat dann 1996 Ihre Zeitung, in der Sie viel Freude hatten, erstmal eingestellt.
Genau. Also 1996 war dann die Zeit. Die Kronos ist fantastisch gelaufen. Das war die Hochzeit der mechanischen Uhr. Es war auch eigentlich gar keine Zeit mehr da, die Zeitschrift Art Aurea zu machen. Wir haben dann zwei Leute dafür eingestellt, aber man hat auch gemerkt, dass irgendwie so ein Zenit überschritten war.
Ja.
Und dann, also der Verlag hat dann gesagt, man hat dann auch vorher war man immer noch sehr großzügig mit den Kosten, man hat da nicht alles reingerechnet, aber irgendwann hat man da ganz klare Strukturen geschaffen und die Zeitschrift Art Aurea, das war ein, ich will nicht sagen Verlustgeschäft, aber das war eine Nullsummenrechnung.
Ja, ja.
Und so gesehen musste man die dann letztlich, haben wir die dann aufgegeben. Und es war ein großes, für die Leser war das eine große Enttäuschung. Heute höre ich das immer noch auf Veranstaltungen, dass sie sagen, ja, sie haben damals die Zeitschrift eingestellt. Ich habe gesagt, nein, ich habe sie nicht eingestellt. Ich habe sie wieder gegründet. Aber in dem Verlag mit den Kostenstrukturen eines mittelständischen Verlages war das einfach nicht mehr tragfähig. Mhm. Und dass ich dann eben einige Jahre später die Zeitschrift nochmal ins Leben gerufen habe, das war dann ja einfach ein Herzensanliegen, auch darin begründet, dass es auch viele immer noch Freunde gab, die das sehr bedauerten und die mich dann auch bestärkt haben, das zu machen. Und dann kam eben noch die familiäre Situation dazu. Meine Kinder waren dann aus dem Gröbsten, Studium war abgeschlossen und dann konnte ich mir das eigentlich auch leisten, da nochmal so ein kleines Risiko auf mich zu nehmen.
Mhm. Trotzdem natürlich ein mutiger Schritt im fortgeschrittenen dann Berufsalter, dann noch den zu wagen. Aber ich meine, Sie haben auf jeden Fall eine Aussicht gehabt. Sie wussten, dass es wahrscheinlich in eine Richtung geht, die erfolgreich sein wird, weil Sie lange Erfahrung hatten. Sie sind ja nicht ganz ins Blaue reingesprungen sozusagen, weil Sie schon mit der Zeitung und dem Themenkomplex und auch natürlich dem Umfeld einfach Erfahrung hatten und eine gewisse Einschätzung, dass es funktioniert.
Genau, also ich hatte natürlich auch gelernt, in dem Verlag zu kalkulieren. Ich hatte mir einen Plan gemacht, einen Dreijahresplan, wie das laufen müsste. Und aber es war natürlich trotzdem ein Risiko. Man schläft schon die eine oder andere Nacht nicht immer ganz gut, sage ich jetzt mal.
Ja, es ist klar. Natürlich, wenn man dann in verantwortlicher Position ist und natürlich dann auch die Mittel irgendwo bereitstellen muss, das ist klar, dass man dann schon ein bisschen schwitzen kommt. Vielleicht, was die Hörer auch so interessiert, also auf dem Gebiete sind Sie mit Ihrer Zeitung und dem, was Sie machen, haben Sie dann Alleinstellungsmerkmal oder gibt es da einen Markt, der auch irgendwo gut besetzt ist, der dann auch umkämpft ist vielleicht?
Nein,
oder
also
wie schaut denn das aus?
Es gibt eigentlich in Deutschland, als wir angefangen haben, gab es noch eine Zeitschrift Kunst und Handwerk, fast genau das Gleiche. Aber die hat nach kurzer Zeit, als wir dann auf den Markt gekommen sind wieder, also nach der Neugründung 2010, ist diese Zeitschrift dann eingestellt worden. Mhm. Sie war vielleicht auch ein bisschen antiquiert und und es gibt im Grunde genommen, jetzt ist die Zeitschrift die einzige Zeitschrift in Deutschland auf jeden Fall und auch in der Qualität im deutschsprachigen Raum, auch in Österreich, auch in der Schweiz, gibt es keine vergleichbare Zeitschrift. Und auch in die Zeitschrift wird auch in den Niederlanden gelesen. Also wo es vergleichbare Zeitschriften gibt, das ist in England, in Skandinavien, in USA, Korea.
Vielleicht sagen wir nochmal, weil ich glaube, das haben wir jetzt über den Sender nicht so genau gesagt, wann dann in der Neuzeit quasi, in der zweiten Etappe oder mit dem zweiten Leben dieser Zeitung, wann es dann wieder losging, ab welcher Zeit Sie dann wieder quasi damit auf den Markt gekommen sind.
Genau, also ich habe mich 2006 aus dem Ebner Verlag verabschiedet, nach 30 Jahren. Und das war ein freundschaftliches Auseinandergehen. Ich habe dort viel erlebt. Ich war dort sehr gerne und habe sehr gerne gearbeitet dort. Und aber es war einfach der Zeitpunkt gekommen, dass ich noch mal einen Schritt machen wollte, der mit mir persönlich mehr zu tun hatte. Und als erstes war mir noch nicht klar, dass ich die Art Aurea wieder gründen wollte, sondern ich habe als erstes ein Buch gemacht, das nennt sich Schmuckdesign der Moderne, wo ich die Entwicklung vom Industrieschmuck bis zu dem künstlerischen Schmuck und zu dem, also es gibt heute auch viele Designer, die kleine Werkstätten haben, die sich nicht als Künstler fühlen, sondern die kleine Serien machen im Schmuck. Die sind dann durchaus erfolgreich, auch in vielen Juweliergeschäften heute schon vertreten oder auch in Galerien. Und das Buch Schmuckdesign der Moderne hat eben diese ganze Entwicklung aufgezeigt, die auch einen Schwerpunkt in Deutschland hatte. Also es hat vielleicht damit zu tun, dass in Deutschland mal das Bauhaus stattgefunden hatte und dass sich da sehr viel mehr Goldschmiede und Schmuckfirmen der Idee der Moderne verpflichtet fühlten. Ja. Also es gibt da, ich will jetzt da nicht unbedingt Namen nennen, aber es gibt auch einige größere Manufakturen und es gibt viele kleine Werkstätten, die seriellen Schmuck machen, aber durchaus anspruchsvoll gestaltet. Und aber es ist dann sehr schnell klar geworden, also nachdem dieses Buch erschienen war, dann nochmal ein Buch zu machen. Das Thema, was ich eigentlich am besten beherrscht habe, ich habe mich dann einfach nochmal zurückbesonnen, was war mir denn wirklich am Herzen gelegen. Und da ist mir dieser Titel, die Zeitschrift, wieder in den Sinn gekommen, Art Aurea. Und da habe ich gedacht, das wäre in meinem Alter, ich war ja dann immerhin schon um die 60, war vielleicht nochmal so eine Idee, noch im Alter etwas kulturell und gesellschaftlich Nützliches zu machen. Etwas, was mich erfüllt und was der Kultur und den Menschen, die sich damit beschäftigen, auch etwas zurückgibt. Mhm. Und so habe ich mich dann mit dem Ebner Verlag in Verbindung gesetzt, habe gesagt, ob sie was dagegen haben, dass ich diese Zeitschrift wieder herausbringen wollte. Da war niemand dagegen, das war kein Problem. Und dann ist eben die erste Ausgabe 2010 erschienen. Wir haben dann vierteljährlich das Heft herausgebracht. Die erste Veranstaltung gibt es in München, eine Fachmesse, die nennt sich Inhorgenta, wo eigentlich auch die Schmuckindustrie vertreten ist, aber eben auch viele einzelne Goldschmiede. Die haben sich alle in so einer speziellen Halle versammelt. Und dort hat mir jemand von seinem Stand ein Element abgetreten, auf der Rückseite Tisch aufgestellt und dort haben wir die Zeitschriften ausgelegt. Und wir mussten am Montag Hefte nachliefern lassen von unserer Druckerei. So sind die weggegangen. Also das war wirklich ein großes Hallo und endlich ist die Zeitschrift wieder da. Also es war wirklich sehr ermutigend und eine große Freude.
Das heißt, es gab Menschen, die sich noch aus der ersten Etappe und Zeit offensichtlich kannten, weil sie
absolut
sagten, die haben sich gefreut.
Also es gibt da eine ganz verrückte Geschichte. Ja. Zum Beispiel ist eine Frau an unseren Stand gekommen, die hat gesagt, ich habe alle Hefte von früher, bin nach Amerika genommen, ich bin ausgewandert gewesen. Und jetzt bin ich wieder zurückgekommen und plötzlich gibt es diese Zeitschrift wieder. Also die war so voller Freude. Und das war ja auch meine Überlegung, dass viele der alten oder einige der alten Leser wir wieder zurückgewinnen können. Mhm. Es gab die Menschen, die gleichen Menschen gab es ja noch. Die Werkstätten, die Künstler, die Liebhaber, Sammler auch. Und so gesehen hat sich das sehr gut entwickelt. Und dann waren wir mit 4 Heften auf dem Markt. Ich hatte eine Volontärin eingestellt und mit freien Autoren und einem kleinen Team. Mein Sohn hatte Gestaltung gemacht in Berlin. Der war ja dann freier Grafiker. Er ist ja nicht fest angestellt, sondern der hat also die Zeitschrift auch gestaltet. Inzwischen ist auch meine Tochter in unserem kleinen Verlag beschäftigt. Also ein richtiges Familienunternehmen. Meine Frau macht Buchhaltung, was sie noch nie gern gemacht hat. Immer muss sie Buchhaltung machen, sagt sie. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, aber das kommt auch gut an. Also wir haben zum Beispiel eine Kooperation über viele Jahre mit einer Messe in Leipzig. Das nennt sich die Grassi-Messe. Das ist eine Messe, wo es 50, 60 Kunsthandwerker und Künstler eingeladen werden. Die wird juriert. Da gibt es also eine strenge Jury, die dann also nur die spannendsten Positionen dort zulässt. Und die hatten einen eigenen Katalog. Und wir waren, als wir das erste Mal dort waren, habe ich zu der Kuratorin von der Messe gesagt, was halten Sie davon? Wir integrieren den Katalog in unsere Zeitschrift. Dann sparen sie Geld und wir haben alle was davon. Also es war die sogenannte Win-Win-Situation. Die Messe ist dadurch international bekannt geworden und wir hatten einen schönen Teil im Heft und hatten auch dann durch die Präsenz auf der Messe wieder sehr viele neue Leser gewonnen. Also in den ersten Jahren, zum Schluss ist es ein bisschen weniger geworden, weil die meisten das Heft schon kannten, aber es war dann also auch ein guter wirtschaftlicher Erfolg, diese Kooperation.
Ja.
Durch Corona ist es natürlich jetzt zu Ende gegangen. Die Messe hat das Geld nicht mehr und so gesehen war für uns auch am Anfang dieser Zeit nicht ganz klar. Ich bin ja immerhin jetzt auch schon ein bisschen wieder älter geworden. Mhm. Kann man das noch weitermachen? Mhm. Aber wir haben es erst mal versucht und ich bin ganz dankbar und glücklich, dass wir kaum Leserverluste hatten.
Gut, die Leute lesen vielleicht auch mehr, weil man sich mehr zu Hause zurückzieht und weniger auf Essen, und die wird es auch weniger geben. Aber man hat vielleicht mehr Freiraum für, man reist weniger, mehr eben für Lesen zu Hause. Das könnte man sich natürlich durchaus vorstellen.
Das kann ein Grund gewesen sein, denke ich. Und auf jeden Fall, die Zeitschrift gibt es noch. Es gab sogar einige Inserate noch in der Zeitschrift, die von Museen, also zwischendurch war ja auch immer wieder etwas geöffnet.
Ja.
Und es hat sich auf jeden Fall jetzt stabilisiert. Also wir sehen jetzt ganz positiv in die Zukunft. Und ich habe jetzt auch eine jüngere Mitarbeiterin in München, die ist zwar freitätig, aber wir arbeiten sehr im Team zusammen. Sie arbeitet beim Bayerischen Rundfunk und es ist auch für sie so ein, es ist ihr Lieblingsthema. Sie besucht alle Ausstellungen in München. München ist auch eine Hochburg der Schmuckkunst, kann man sagen, durch die Akademie der Bildenden Künste. Sie hat auch die Handwerksmesse, wo diese Sonderausstellungen stattfinden, mit lebenden Werkstätten, mit der Exempla, mit Sonderschauen. Die eine heißt Talente, wo junge Nachwuchskünstler eingeladen werden aus der ganzen Welt, kann man sagen. Es gibt dann die Staatspreise, die dort verliehen werden und so weiter. Also es ist auf jeden Fall dort eine lebendige Szene und es gibt auch eine ganze Reihe von Galerien. Das ist auch einer unserer Vertriebswege, wo die Zeitschrift in den Galerien verkauft wird an Liebhaber, Freunde, Sammler und so weiter. Ja.
Sie erscheinen, glaube ich, viermal im Jahr. Ist ein gewisser redaktioneller Abstand. Und Themenfindung ist dann kein Problem? Oder ist gerade, weil weniger gemessen sind, weniger vielleicht auch Reisen möglich, ist dann schwierig?
Also,
oder wie geht es?
Nein, also das war jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich, dadurch, dass kaum Ausstellungen stattfanden, gab es da schon ein bisschen einen Engpass. Aber eine wirkliche Not, Themen zu finden, auch nicht. Also es gibt einfach wahnsinnig viele gute Leute, die man vorstellen kann und porträtieren kann, Interviews machen kann. Also es fragen viele, wie schaffen sie überhaupt immer wieder neue Themen zu finden? Es ist wirklich das geringste Problem. Also es ist eher so, dass wir so viele Anfragen bekommen, können sie nicht über diese oder jene Ausstellung berichten oder Ich kenne da einen Künstler, der ist ganz toll. Und also es ist einfach mehr, wie wir tun könnten eigentlich.
Ist denn in Bezug auf Berichterstattung und Themen, die sich anbieten, Ulm ein lohnendes Pflaster? Oder wie schätzen Sie in Ulm jetzt in der ganzen Szene ein? Sie haben jetzt doch einen globalen Überblick.
Ja, also das ist vielleicht ein bisschen schade, obwohl Ulm die HFG hatte und eigentlich eine große Gestaltungskultur, gibt es diese Szene in Ulm fast nicht, kann man sagen. Aha. Es gibt schon, ich war mal in einem Buchbinderatelier von einer Buchbinderin, die sehr künstlerische, schöne Bücher macht. Da gab es mal einen Kontakt. Es gibt natürlich auch gute Goldschmiede und wir haben auch Leser in einzelnen, ja, es gibt auch einige Schmuckgeschäfte, die das Heft abonniert haben. Aber so eigentlich das künstlerische Handwerk und die Kunst in dem Bereich, also ich nenne es immer gerne Kunst, die aus den Traditionen des Handwerks entstanden ist, also wie Keramikkunst oder Schmuckkunst oder Glaskunst, das gibt es in Ulm wenig oder fast gar nicht. Das ist also ein bisschen eine Diaspora.
Ja, ist sehr schade. Ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ist das Thema, dass natürlich sehr viele Zeitungen auch gleich einen Online-Auftritt haben oder manche gar ganz auf Online schwenken. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es sie in irgendeiner Form auch online? Oder?
Genau, also ja. Wir haben eigentlich noch vor der Zeitschrift eine Online-Plattform gegründet und dort können sich zu einem kleinen Kostenbeitrag Ateliers auch vorstellen. Die Idee war eigentlich, dass wir das zusammenfassen wollten, dass wir ein Schaufenster machen wollten mit dieser Art Aurea-Plattform, um eben diese ganze Vielfalt und Qualität der verschiedenen Kunstformen, die Bezüge zum Handwerk haben, eben auch zu zeigen.
Ja.
Und auch das ist wiederum international. Also wir haben auch Teilnehmer aus Asien, aus Skandinavien. Ist natürlich Schwerpunkt Deutschland, aber immerhin, es hat auch eine Internationalität.
Sie haben es schon gesagt, Sie sind auf jeden Fall dann mit der Zeitung der ganzen Welt eigentlich dann, letztendlich haben Sie Interessenten und Abonnenten.
Also. Ja, also das, die Zeitschrift, ich bekomme jedes Jahr einen Brief von einem indischen Leser, wow, der mir also Glück und alles Gute wünscht, mit voller Dankbarkeit, dass ich sein Leben so bereichere und inspiriere mit der Zeitschrift, die er liest. Das ist dann immer handgeschrieben und aus einem Blatt zusammengefalzt, dass er das Briefkuvert noch spart, aber dann mit bestimmten Zeichnungen von indischen Göttinnen und was weiß ich versehen.
Aha, also das macht natürlich Freude, wenn man dann sowas kriegt. Wo wird sonst noch besonders vielleicht gelesen oder welches Land ist besonders interessiert an solchen Dingen?
Also im deutschsprachigen Raum ist natürlich die Rezeption am stärksten, also Deutschland, Schweiz, ja. Österreich. Und aber die Niederlande sind so als nächstes. Deswegen ist auch die englische Sprache, die wir komplett haben, das sind alle Beiträge sind englisch übersetzt. Und das schätzen natürlich die Niederländer, die Skandinavier auch sehr, dass wir da eben auch zweisprachig auftreten.
Mhm. Ja, die nächste Ausgabe wird es dann geben. Wann wird das dann sein?
Ja, die nächste Ausgabe erscheint Mitte Oktober. Da sind wir gerade dran. Also es ist natürlich viel Arbeit, eine Zeit als normaler Rentner, der ich ja mit 73 demnächst sein könnte, ist natürlich eingeschränkt. Aber es sind so viele positive Begegnungen und auch die Herausforderung, sich geistig zu betätigen, auch immer wieder etwas Neues zu finden, Texte zu schreiben, die gleicht es irgendwo aus. Also wir machen dann auch mal nächste Woche eine Reise zu verschiedenen Werkstätten. Man muss auch mal sehen, wie die Leute drauf sind, wie sie jetzt die Zeit überstanden haben. Und dort wird man immer mit größter Freundlichkeit und offenen Armen empfangen. Das mache ich dann mit meiner Frau zusammen, die das Ganze begleitet.
Das heißt, Sie gehen dann sehr viel, sagen wir mal, von Corona-Zeiten, von normalen Zeiten her betrachtet, sehr viel auf Ausstellungen, auf Reisen, sind dann auch recht viel unterwegs, oder?
Ja, nicht so sehr viel. Also es ist schon mehr die Arbeit im Büro.
Ja.
Aber nicht versäumen möchte ich auch, meine Tochter noch zu erwähnen. Sie ist mir wirklich eine große Hilfe, weil das ganze Technische vom Internet, das kann sie total perfekt. Wenn ich irgendein Problem habe mit irgendeinem Anschluss, dann kommt sie und richtet mir das ein. Und da bin ich schon sehr dankbar, dass da auch eine Jugend hinten dran ist, die mich da unterstützt.
Und Sie haben mir vor dem Vorgespräch auch schon gesagt, Sie haben einen Sohn, der sich in dem Thema Grafikdesign perfekt auskennt. Also auch eine wichtige Säule wahrscheinlich.
Er ist ein wirklich toller Grafiker. Ja. Und Grafikdesigner und hat auch sehr viel eingebracht in die Zeitschrift, in die Qualität. Er guckt sich alles an, was es so an internationalen Zeitschriften gibt und hat da auch wesentlich dazu beigetragen, dass das Heft heute in der Qualität erscheinen kann.
Ja, Sie sagten schon, natürlich sind Sie jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Das heißt, Sie gehen aber schon davon aus, dass dann Ihre Kinder und vielleicht andere die Idee auf jeden Fall, wenn es dann mal so sein soll in ein paar Jahren, dass es für Sie zu viel wird, dann weitertragen? Oder haben Sie jetzt was zu sagen?
Ja,
keine Pläne noch konkret?
Ich habe schon Pläne. Also ich hoffe, dass die Zeitschrift einfach auch weiterhin akzeptiert wird oder weiterhin gelesen wird und dass wir sind auch, wie gesagt, die Münchner, Juli Metzdorf, sie macht sehr schöne Radiosendungen, auch Reportagen, steigt jetzt immer ein bisschen, für sie ist die Art Aurea jetzt nicht ihr Hauptbein, aber ihr zweites Standbein und so gesehen ist es auch eine schöne Zusammenarbeit oder sind ehemalige Kuratoren von Museen, die dann noch dankbar sind, wenn sie bei uns was mitmachen können, die ihre Erfahrung einbringen können. Also es ist eigentlich eine ganz gute Perspektive da.
Ja, ich mache schon gerade das Zeichen. Sie gucken mich gerade an, was will er denn? Wir sind tatsächlich aber schon durch, Herr Ludwig, die Zeit rennt dahin. Wir sind mit der Plattform von der Zeit schon wieder durch, 16:59 haben wir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da gewesen sind, uns einen Einblick gegeben haben in Ihr Wirken, in Ihr Schaffen. Das war es, eine Plattform dann für heute. Mein Name ist Michael Trost und Sie sagen nochmal ganz kurz, Sie waren unser Gast, Sie sind... Einfach den Namen nochmal kurz sagen.
Ja, Reinhold Ludwig. Und es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich sage Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.